Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute beginnen wir eine neue Reihe über Konversionen. Heute der erste Teil, der schwerpunktmäßig über Kardinal John Henry Newman geht. Zu Gast ist bei uns Dr. Helga Böse aus Bonn. Wir beginnen eine vierteilige Reihe über Konversionen zur katholischen Kirche. Das heißt, Sie hören vier Lebensbilder, vier Zeugnisse von Menschen, die erkannt haben, dass ihr Platz in der katholischen Kirche ist, die vielleicht lange mit sich gerungen haben und diesen Schritt dann aber auch getan haben. Vier große Persönlichkeiten betrachten wir näher, und zwar den seligen Kardinal John Henry Newman, André François sowie das Ehepaar Scott und Kimberly Hahn. Ihr Suchen und Ihr Ringen kann auch uns wichtige Impulse auf unserem Lebens- und Glaubensweg geben, und darum lohnt es sich einmal, sich mit diesen Persönlichkeiten zu beschäftigen. Zu Gast ist bei uns Dr. Helga Böse aus Bonn, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat und auch selber Konvertitin ist. Grüß Gott, Frau Dr. Böse.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie selber waren vorher evangelisch und sind in den 70er Jahren zur katholischen Kirche übergetreten. Das ist wahrscheinlich eine lange Geschichte, aber vielleicht mögen Sie den Hörern trotzdem ein bisschen sagen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, vielleicht zu Anfang gleich. Ich bin auch nicht von Kleinkind auf evangelisch gewesen. Ich hatte einen liberalen Vater, der sagte, ich sollte mir meine Religion mal selbst aussuchen. Und das habe ich getan im Alter von 11 Jahren. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich frage mich heute, wie ich eigentlich dazu kam. Also ich kann das wirklich nur als einen Einbruch von Gnade bezeichnen. Natürlich wurde ich damals dann evangelisch getauft, weil das bei uns, ich stamme ja aus Hamburg und war damals auf dem Lande evakuiert, und katholische Kirchen gab es überhaupt nicht. Dann bin ich natürlich durch eine entsprechende Jugendzeit gegangen mit allen möglichen Zweifeln und Abwendungen auch, und bin als Referendarin in Hamburg von der staatlichen Schulbehörde an das einzige katholische Mädchengymnasium geschickt worden, das es in Hamburg gab. Sehr gegen meinen Geschmack. Denn ich war selber an einer Mädchenschule gewesen und wollte eigentlich auf gar keinen Fall Mädchen unterrichten, sondern in die Koedukation endlich hinein. Und ja, katholisch war für mich exotisch und abwegig. Und als ich dann noch hörte, dass die Schule von Nonnen geleitet würde, tja, ich habe mir gesagt, ein halbes Jahr werde ich es schon aushalten. Und dann bin ich so beeindruckt gewesen, auch das will ich jetzt nicht weiter ausführen, dass ich an der Schule geblieben bin, und dass ich, auch das habe ich nicht geahnt, als ich mich entschloss, an der Schule zu bleiben, dass ich dann nach einigen Jahren katholisch geworden bin. Ich bin also in die katholische Kirche eingetreten, 1974, in einer Zeit der größten Wirren eigentlich, und ich habe es immer als ein großes Geschenk betrachtet, dass ich die Kirche aller Zeiten damals überhaupt gefunden habe. Es ging für mich um die Erkenntnis der Realpräsenz. Ich habe mir gesagt, wenn Christus wirklich in der Heiligen Hostie anwesend ist, dann will er, dass ich da hinkomme, wo er ist. Also Sie sehen, ich habe schon einen Glaubensvorlauf gehabt. Ich habe auch durchaus gerade nach Jesus Christus gefragt, aber ich konnte ihn nicht recht finden. Und hier sah ich die Möglichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich eben katholisch werden, obwohl ich mit der Kirche nicht viel im Sinn hatte, mit der katholischen und mit dem Heiligen Vater schon gar nicht. Und ich habe dann eben im Laufe der Jahre eine sehr große Liebe zur Mutter Gottes entwickeln dürfen, zur Kirche, und nach langer Zeit auch tatsächlich zum Papst. Ich habe nicht gewusst vorher, was es heißen könnte, einen Papst zu lieben oder den Papst zu lieben. Es geht nicht nur um einen, sondern ja, um das, was dieses Amt repräsentiert.
Dann stehen Ihnen diese Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte auch wahrscheinlich besonders nahe, dass Sie sich damit besonders intensiv beschäftigt haben. Kardinal John Henry Newman, André François und das Ehepaar Scott Hahn, Kimberly Hahn.
Ja, das sind eigentlich, ich würde fast sagen, eher Zufallsfunde. Also im Grunde genommen ist der Kardinal Newman mir eher wesensfremd gewesen. Und dass ich jetzt auf diese Themen gekommen bin, hing mit seiner Seligsprechung zusammen. Natürlich habe ich ihn schon lange Jahre mich immer wieder mal mit ihm beschäftigt. Aber jetzt fand ich, wäre das nötig, das nochmal gründlicher zu tun. Und ich wollte aber, es ging mir nicht nur um die Biografie, sondern es ging mir eigentlich um das Eingreifen Gottes in ein Leben. Und so kam ich darauf, dieses Thema auf das Thema Konversionen hin zu erweitern und habe dann einfach gesucht, oder es ist mir in die Hand gefallen, muss ich sagen, nach ganz verschiedenen Möglichkeiten. Die Wege sind unglaublich unterschiedlich und ich werde das nochmal sagen, jeder hat seinen eigenen.
Ja, wir freuen uns auf diese Reihe mit Ihnen, Frau Dr. Böse. Freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Ich danke sehr. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Diese Aussage Jesu gilt auch für jede Konversion. So sehr auch die Umkehr, die Hinwendung zu Christus eine tief innere Entscheidung des Menschen ist, sie ist doch immer nur Antwort auf den Ruf Gottes. Und diese Antwort führt den solchermaßen Hörenden, ganz gleich woher er auch kommt, nach katholischem Verständnis letztlich in die sakramentale Gemeinschaft der katholischen Kirche. Und nur von dieser Art der Konversion soll hier die Rede sein. Also nicht von allen möglichen Bekehrungen anderer Art. Welche Motive und Wege zu diesem einen Ziel führen, durch welche der vielen Türen der Raum der Kirche betreten wird, das ist so ergreifend einzigartig wie die Person des Konvertiten, wie jeder Mensch selbst. Allen gemeinsam aber ist, dass sie in die Höhe und die Weite einer größeren Wahrheit finden. Immer müssen sie Altgewohntes und oft Geliebtes zurücklassen und immer gewinnen sie ein größeres Leben im Licht einer neuen, einer zuvor unbekannten Freiheit. Blicken wir auf Paulus von Tarsus, den ersten berühmten Konvertiten. Er war von Jugend auf fromm. Er brannte für Gott so sehr, dass er dessen Ansprüche, wie er sie zu erkennen glaubte, mit Zwang und sogar mit brutaler Gewalt durchsetzen wollte. Fest verankert im alttestamentlichen Glauben hatte er sein Leben dem einen Gott verschrieben, der am Sinai zum Volk Israel gesprochen hatte. Seinem Willen versuchte er zu folgen, bis Christus selbst ihn vor Damaskus aus der Bahn warf. Danach war die Welt für ihn neu, verwandelt war sein Gottesbild und sein Bild vom Menschen, verwandelt er selbst. Und doch war ihm nichts verloren gegangen. Alles Wesentliche war aufgehoben und aufgenommen in einen weiteren und tieferen Zusammenhang. Verwandelt und zur Freiheit berufen, sah sich fast 3,5 Jahrhunderte später auch der Nordafrikaner Augustinus. Er bekehrte sich zu Christus im Sommer 386, da war er etwa 32 Jahre alt. An Ostern 387 wurde er getauft und wenige Jahre später zum Priester geweiht und im Alter von etwa 40 Jahren zum Bischof von Hippo. Die Confessiones, die ergreifende Rechenschaft über seinen Weg zum Christentum, schrieb er mit 46 Jahren. Als junger Gelehrter hatte er sich ganz selbstverständlich in der gebildeten Welt seiner Zeit bewegt. Dafür stehen die Namen der Metropolen und geistigen Hochburgen Karthago, Rom und Mailand. Er studierte Rhetorik und setzte sich mit den gängigen religiösen und philosophischen Strömungen auseinander, vor allem mit den Manichäern, die einen radikalen Dualismus von Gut und Böse in der Schöpfung vertraten, und mit den Platonikern. Die Suchen nach dem Guten, die Fragen nach Gott und nach dem Ursprung des Bösen trieben ihn um, wie sie uns heute noch umtreiben. Für ihn war das kein Gedankenspiel, sondern die Fragen betrafen ihn selbst, die eigene Existenz, seine moralische Schwäche und sein unstillbares Verlangen nach Weisheit, die Sehnsucht nach einem erfüllenden und erfüllten Leben, die Sehnsucht nach Glück. Nicht die Studien gaben für Augustinus schließlich den Ausschlag. Auch nicht die wunderbaren Predigten des Bischofs Ambrosius von Mailand. Entscheidend waren für ihn die Berichte von Menschen, die ihren Glauben konsequent lebten. Er hörte von den Mönchen in der ägyptischen Wüste, vor allem von dem Einsiedler Antonius. Augustinus wurde im Innersten von der Sehnsucht ergriffen, so wie diese Eremiten, sein Gesicht ganz Gott zuzuwenden. Nicht in Gedanken und philosophischen Betrachtungen, sondern durch Wille und Tat. Aber er fühlte sich gebunden an Sinnenfreuden, an die geliebte Freiheit, in jedem Augenblick nach Lust und Laune wählen zu können, nach Beliebigkeit über sich selbst zu verfügen. Davon wollte er nicht lassen. Was er verlieren sollte, kannte er, und er fürchtete, an dem Verlust zugrunde zu gehen. Was er dafür gewinnen würde, wusste er nicht. Er sah genau, dass die Zeit der endgültigen Entscheidung für Gott gekommen war und konnte sich dennoch nicht entschließen. Wir kennen seinen Bericht von der Krise, von dem Zusammenbruch des inneren Widerstandes im Garten von Mailand. Er hat die schonungslose Begegnung mit sich selbst beschrieben. Enttäuschung und Selbstverachtung, die Erkenntnis der eigenen Erbärmlichkeit und Willensschwäche und das hilflose Verlangen nach Gott entluden sich, ich zitiere, in einem gewaltigen Sturm, der einen gewaltigen Tränenregen mit sich führte. Tränen der bittersten Zerknirschung des Herzens. Ende des Zitats. Erst als alles ausgeschwemmt war, als er leer und frei geworden war, hörte er die Worte: Nimm und lies. Da konnte er die Tränen hemmen, wie er sagt, aufstehen und dem Befehl der Stimme folgen. Paulus verbrachte 3 Tage der Blindheit mit Fasten und Gebet, bis Ananias ihn erlösen durfte. Wie viele Tränen in dieser Zeit des Blicks nach innen und der Einsamkeit vor Gott geflossen sind, verrät uns die Apostelgeschichte nicht. Paulus aber war danach ein anderer, und er war bereit zu hören, ebenso wie Augustinus, der nun den Römerbrief aufschlug und las, ich zitiere, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Ende des Zitats. In diesem Augenblick waren alle Dunkelheit, waren alle Zweifel und Ängste und das Festhalten am eigenen Ich zerstoben. Es gab nur noch das Hören des Herzens und den Gehorsam in der Nachfolge. Wir wollen uns nun John Henry Newman zuwenden, den Benedikt XVI. Im vorigen Jahr selig gesprochen hat. Ein Seliger für die Wirren unserer Zeit. Newman trat 1845 mit 44 Jahren von der anglikanischen in die katholische Kirche über und verspielte damit das hohe Ansehen, das er sich im Kampf um die Erneuerung der englischen Kirche erworben hatte. Dass er von 1851 bis 1858 Rektor der neu gegründeten katholischen Universität in Dublin war, wog in dem reformierten England wenig. 1864 erschien sein Bekenntnisbuch Apologia pro vita sua, in dem er seine Entscheidung vor der Öffentlichkeit begründete und sich gegen den Vorwurf der Heuchelei verteidigte. Wir stützen uns hier im Wesentlichen auf diesen Rechenschaftsbericht, der im Übrigen ein vollendetes Beispiel des englischen als vollendetes Beispiel des englischen Prosastils gilt. Wir lassen also die Anfänge des Christentums und den Orient hinter uns und begeben uns in eine vollkommen neue Welt, in das England des 19. Jahrhunderts, das schon von der Mentalität her so ganz anders geartet ist. Und es lohnt sich wohl, für einen winzigen Moment innezuhalten und auf den Baum zu schauen, der sich aus dem Senfkorn unter so unterschiedlichen Bedingungen seither entwickelt hat. Newman selbst betonte nicht zufällig mehrfach, dass er eben Engländer sei. Und wir kommen in ein Land, das zutiefst geprägt ist von den Spaltungen der Reformation und in dem sich im Übrigen ein wahrer Hass gegen alles Katholische festgesetzt hat. John Henry Newman datierte seine erste Bekehrung in das Alter von 15 Jahren. Es waren vor allem calvinistische Schriften und Bücher, die ihn entzündeten. Besonders nachhaltigen Einfluss übten zwei Werke von ganz entgegengesetztem Charakter auf ihn aus. Das eine war eine Kirchengeschichte und er fühlte sich wie bezaubert von den langen Auszügen aus den Schriften des heiligen Augustinus und anderer Kirchenväter. Damit war er auf das gemeinsame Fundament aller Christen gestoßen. Und schon damals gewann er die Einsicht, dass sich darin der Glaube der von Christus gegründeten apostolischen Urkirche darstellte. Das andere Werk beschäftigte sich mit Prophezeiungen und überzeugte den 15-jährigen Jungen davon, dass der Papst der Antichrist sei, den schon Daniel im Alten Testament und später Johannes und Paulus vorausgesagt hatten. Diese Überzeugung fraß sich so tief in Newman hinein, wie ein irriges Gewissen, sagte er später, dass er sie erst im Alter von 42 Jahren innerlich abstreifen konnte, obwohl er selbst sie auf der Ebene der Vernunft längst widerlegt hatte. In der Widersprüchlichkeit dieser Ideen, die er in der Jugend empfangen hatte, sah er später die Wurzel der inneren Auseinandersetzungen, die ihn fast zerreißen sollten. Da war er auf der einen Seite angerührt von der überzeugenden Glaubenswelt der Kirchenväter und auf der anderen Seite bejahte er die Vorstellung protestantischer Autoritäten, dass seit der Zeit Gregors des Ersten, das heißt also immerhin seit dem 6. Jahrhundert, 6., 7. Jahrhundert, der Antichrist auf dem Stuhl Petri sitze und dass das nachreformatorische Konzil von Trient die römische Kirche endgültig an dessen Herrschaft ausgeliefert habe. Tatsächlich hielt Newman es für eine Gewissenssache und daher für seine Pflicht, dieser offiziellen Ansicht der anglikanischen Kirche zu folgen, obwohl doch sein Empfinden ihr widersprach. Als junger Mann war er auf einer Italienreise tief beeindruckt gewesen von der Schönheit der Kirchen und die wenigen Gottesdienste, denen er zufällig beiwohnte, erfuhr er dankbar als trostvoll. Obwohl er damals erstaunlicherweise nicht einmal begriff, dass dort die Heilige Messe gefeiert wurde. Schon früh überzeugte ihn zudem der Eifer, mit dem die katholische Kirche an der Lehre der Apostel festhielt und an vielen Bräuchen der frühen Kirche, vor allem auch am Zölibat, der für ihn zweifelsfrei zur apostolischen Überlieferung gehörte. Er selbst hatte sich ebenfalls schon mit 15 Jahren zu einem zölibatären Leben berufen gefühlt, und zwar um der Aufgabe willen, den Glauben zu verbreiten, auch als Missionar unter den Heiden. Seine berufliche Laufbahn führte ihn dann nicht in die Mission, aber in die Ausbildung des geistlichen Nachwuchses für die anglikanische Kirche und in die Arbeit an ihrer inneren Erneuerung. Nach dem Theologiestudium und der Weihe zum Diakon wurde er 1824 Hilfsgeistlicher und Professor am Oriel College in Oxford und war bald einer der führenden Köpfe der religiösen Bewegung, die in den Jahren 1833 bis 1839 von dort ausging. Newman war davon überzeugt, dass die anglikanische Kirche fest in der christlichen Tradition ruhte. Denn ihre Bischöfe standen ebenso wie die katholischen und orthodoxen in der apostolischen Sukzession. Und auch die Hauptsakramente von Taufe und Abendmahl sowie das gemeinsame Glaubensbekenntnis und die im anglikanischen Katechismus dargelegte Glaubenslehre, in der auch der religiöse Wert der Bußwerke seinen Platz hatte, machten die anglikanische Kirche in seinen Augen zu einem rechtmäßigen Zweig der Urkirche. Für Newman war die anglikanische Gemeinschaft die lokale Präsenz und das Organ der am Anfang gestifteten katholischen und apostolischen Kirche. Das heißt, für ihn war in der anglikanischen Kirche die damals von Christus gestiftete wahrhaftig gegenwärtig. Eine ganz ähnliche Aussage, wahrscheinlich durchaus mit dem Blick auf Newman und seine Formulierung, hat das Zweite Vatikanum in Bezug auf die katholische Kirche gemacht. Diese Tatsache galt es gegen die gefährlichen liberalen Strömungen der Zeit wissenschaftlich zu beweisen und dadurch neu zum Leuchten zu bringen. Das war das Ziel der sogenannten Oxford-Bewegung, dem Newman sich verpflichtet fühlte. Er verfolgte es 6 Jahre lang mit dem Scharfsinn des Gelehrten und der persönlichen Gewissenhaftigkeit, die ihn auszeichneten. Die Schlüssigkeit und die polemische Zuspitzung seiner Argumentation sowie die Kraft seiner Sprache führten ihn rasch auf die Höhe des Erfolgs, aber auch zunehmend in eine gefährliche Nähe zur katholischen Kirche, der er mit noch mehr Gründlichkeit in seinen Forschungen auszuweichen suchte. Er wünschte sich, ich zitiere, eine Neugeburt der alten Religion. Ende des Zitats. Und um ihr genauer auf die Spur zu kommen, vertiefte er sich in den Sommerferien 1839 noch einmal in das Studium der Kirchengeschichte. Während dieser Arbeit kamen ihm erste Zweifel, ob die anglikanische Position gegenüber der römischen Kirche zu halten sei. Plötzlich spiegelten sich für ihn in dem Christentum der Reformation und dem seines eigenen Jahrhunderts die Häresien der frühen Kirche wider, vor allem der Monophysitismus des 5. Jahrhunderts oder der Arianismus. Mit Entsetzen fand er, dass er sozusagen die Rolle eines Monophysiten oder Arianers spielte und sah sich unerbittlich vor die Wahrheit gestellt. Ich zitiere: Es war schwer einzusehen, weshalb die Monophysiten Heretiker gewesen sein sollten, wenn die Protestanten und Anglikaner keine wären. Es war tatsächlich schwierig, gegen die tridentinischen Konzilsväter Beweise zu erbringen, die nicht auch gegen die Väter des Konzils von Chalcedon zeugten und die Päpste des 16. Jahrhunderts zu verurteilen, ohne auch die des 5. Jahrhunderts zu verurteilen. Das Drama der Religion und der Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum war immer und überall derselbe. Die Grundsätze und die Handlungsweise der katholischen Kirche waren heute noch die gleichen wie damals, und die Grundsätze und Handlungsweise der damaligen Heretiker unterschieden sich nicht von denjenigen der heutigen Protestanten. Ende des Zitats. Rom, so musste Newman auf seiner Suche nach der alten Religion erkennen, hatte sich in Wirklichkeit nicht verändert. Es war, ich zitiere, jetzt noch dasselbe wie damals. Ende des Zitats. Er erschrak zutiefst über den Weg, den er mit der Unterstützung der Oxford-Bewegung eingeschlagen, über die Wahl, die er getroffen hatte. Er sah sich in Gefahr, in der theologischen Auseinandersetzung als, ich zitiere, des Teufels Advokat gegen Heilige wie den großen Dulder Athanasias oder den majestätischen Leo aufzutreten. Ende des Zitats. Die er beide verehrte. In diesem Augenblick auswegloser innerer Not wies ihn ein Freund auf ein Wort des heiligen Augustinus hin. Und da begriff er mit einem Schlage, dass kirchliche Streitfragen, auf ganz anderem Wege entschieden wurden als durch historische Forschungen. Viel einfacher und dazu noch endgültig, nämlich durch den einhelligen Spruch der Kirche. Ich zitiere: Sicher urteilt der Erdkreis, hat der Augustinus gesagt, gut könnten die nicht sein, die sich in irgendeinem Winkel des Erdkreises vom Erdkreis abtrennen. Ich umschreibe die Aussage noch einmal. Augustinus hat gesagt, dass der gesamte Erdkreis, das heißt, dass die eine Stimme aller Gläubigen urteilen, dass die nicht gut sein könnten oder dass die nicht auf dem rechten Weg sein könnten, die sich in irgendeinem Winkel des Erdkreises vom Erdkreis aller Gläubigen abtrennen. Newman fühlte sich von diesem Wort mit einer Macht ergriffen, wie er sie vorher nie gefühlt hatte. Denn die Aussage des Augustinus galt ja für jede Auseinandersetzung in der Kirche aller Zeiten. Die Menschen konnten jahrelang fehlgehen. Und selbst die Mehrzahl der Bischöfe konnte dem Irrtum erliegen, wie es im Sturm des Arianismus geschehen war. Am Ende aber, so begriff Newman, stellt immer, ich zitiere, das wohlüberlegte Urteil, dem schließlich die ganze Kirche zustimmt und sich darauf stützt, ein unfehlbares Gebot und einen endgültigen Schiedsspruch gegen solche Teile dar, die sich auflehnen und abfallen. Ende des Zitats. Newman berichtet, dass ihn das Wort des Augustinus mit derselben Kraft getroffen habe, wie den Kirchenvater selbst, das Nimm und Lies im Garten von Mailand. Er habe den Schatten einer Hand an der Wand gesehen. Und zum ersten Mal sei ihm für einen Augenblick der Gedanke gekommen, ich zitiere, die Kirche von Rom wird sich schließlich als die rechtmäßige erweisen. Ende des Zitats. Doch es gelang ihm bald, diese Vorstellung wieder zu verdrängen. Denn anders als Augustinus erlebte er diesen wegweisenden Augenblick keineswegs als beglückend, sondern, ich zitiere, als unerwartete Heimsuchung. Sie flößte ihm Schrecken und Widerwillen ein. Ende des Zitats. Denn sie verlangte eine totale Änderung seines bisherigen Verhaltens und Handelns, verlangte die Abkehr von tief verankerten Überzeugungen, für die er gekämpft hatte, und das war wohl das Bedrückendste für ihn, vielleicht den Abschied von Freunden, die ihm dabei zur Seite gestanden hatten. Um Zeit zu gewinnen und Abstand, beschloss er, sich nicht von seinen Empfindungen leiten zu lassen, sondern allein von der Vernunft. Und auf diese Weise gelang es ihm tatsächlich, die Entscheidung für die römische Kirche noch jahrelang hinauszuschieben. Er verfolgte weiterhin sein Ziel, zu beweisen, dass die anglikanische Kirche den ursprünglichen alten Glauben lehre. Doch seine Forschungen, die Forschungen des unbestechlichen Gelehrten, führten ihn unausweichlich zu dem Ergebnis, dass es keine eigenständige anglikanische Lehre gab. Was er längst gesehen hatte, bestätigte sich nun unausweichlich. Die römische Kirche, ich zitiere, die außer uns, die einzige Repräsentantin der Urkirche ist, Ende des Zitats, hatte Dogmen und Sakramente sowie rituelle Gebräuche zuverlässiger und genauer bewahrt als die anglikanische. Als unterscheidendes Merkmal des Anglikanismus blieb schließlich nur die Protesthaltung gegen den Papst übrig und gegen das, was man Rom allgemein anlastete: Inkonsequenzen, Ehrgeiz, Intrigen, vermeintliche Spitzfindigkeiten, politisches Verhalten. Newman aber musste sich zunehmend eingestehen, dass es sich dabei um unsinnige Vorurteile handele. Nichts also blieb, auf dem man eine eigenständige geistliche Erneuerung der anglikanischen Kirche aufbauen konnte. Und im Hinblick auf den Papst kam ihm schließlich der Gedanke, dass der wahre Stellvertreter Christi der Welt immer als Antichrist erscheinen müsse. So dass, ich zitiere, die Tatsache einer solchen Verleumdung fast eines der Kennzeichen der Kirche sei. Ende des Zitats. So zog die systematische, die vernunftgeleitete Suche nach der Wahrheit Newman immer tiefer in die katholische Kirche hinein. Und doch konnte er seine innere Abneigung lange nicht überwinden. Denn sie war ihm, wie er schrieb, von der Jugend her eingeprägt wie ein Brandmal. Luthertum und Calvinismus bezeichnete er jetzt als Häresien. Ich zitiere: im Widerspruch zur Schrift, vor 300 Jahren entstanden und von West und Ost, das heißt von der West- und der Ostkirche, verworfen. Ende des Zitats. Und seine Untersuchungen führten ihn zu der Schlussfolgerung, Zitat, das moderne Rom war tatsächlich das alte Antiochien, Alexandria und Konstantinopel, genauso wie eine mathematische Kurve ihr eigenes Gesetz und ihre eigene Formel hat. Ende des Zitats. Newman konnte von Rom nicht mehr lassen und wollte doch die anglikanische Kirche nicht loslassen. So plädierte er schließlich in dem entscheidenden seiner Traktate für die Rückkehr zur Einheit. Sie setzte allerdings auf beiden Seiten das Bemühen um Reinigung in tiefer Reue und gegenseitiger Liebe voraus. Er schrieb: ohne übernatürliche Hilfe können wir die Einheit nicht finden. Wir müssen alle miteinander bei Gott unsere Zuflucht suchen, damit er für uns tue, was wir selbst nicht zu tun vermögen. Ende des Zitats. Nicht nach Kompromissen dürfe man suchen, erklärte Newman in dem Begleitschreiben an den Bischof von Oxford, sondern man müsse sich um die Vertiefung des gemeinsamen Glaubens und um die eigene Heiligkeit kümmern. Man meint in diesen Worten Benedikt den 16. zu hören und versteht, warum John Henry Newman ein Heiliger auch für unsere Zeit ist und gerade jetzt selig gesprochen wurde. Doch damals wandte sich die anglikanische Kirche gerade deutlich dem Protestantismus zu und Newman geriet ins Zwielicht. Die Bischöfe kritisierten seine Annäherung an die römische Kirche in Hirtenbriefen, die einer Verurteilung gleichkamen. Und die Öffentlichkeit warf ihm Heuchelei und gar Lüge vor, denn obwohl er es zu verhindern suchte, gab es erste Übertritte in die katholische Kirche, die man seiner Lehre anlastete. Doch er musste den Weg des Gewissenhaften zu Ende gehen. Weil er nicht mehr im Sinne des Anglikanismus lehren konnte, gab er im September 1843 seine Ämter und Pfründen auf und lebte 2 Jahre lang im Stand des Laien. Erstaunlicherweise kannte er noch zu dieser Zeit, 2 Jahre vor seiner offiziellen Konversion, die Katholiken kaum. An ihren Gottesdiensten hatte er selbst im Ausland selten teilgenommen. Und was ich über sie höre, missfällt mir, schrieb er noch 1844. Sympathie auf der menschlichen, der gefühlsmäßigen Ebene, die für uns heute so wichtig ist, spielte bei dieser Konversion keine Rolle. Sie war für uns heute sehr ungewohnt, ganz auf die Frage nach der Wahrheit gegründet. Allein die Angst, das Opfer einer Täuschung zu sein, hielt Newman am Ende noch zurück. Ich zitiere: ich meinte vorher im Recht zu sein. Wie sollte ich sicher sein, dass ich es jetzt sei? Wie viele Jahre lang hatte ich meine Gewissheit auf das gebaut, was ich jetzt verwarf? Ende des Zitats. Daher stürzte er sich noch einmal in eine grundlegende historische Untersuchung. Doch die geplante Abhandlung über die Entwicklung der Glaubenslehre hat er nie vollendet. Denn im Laufe der Arbeit fand Newman zur notwendigen Klarheit und bat im Oktober 1845 um Aufnahme in die katholische Kirche. Von da an hätten ihn vollkommener Frieden und ungestörte innere Ruhe erfüllt, so berichtete er, ohne dass er noch je von einem einzigen Zweifel heimgesucht wurde. Zum Abschluss soll noch von einer kostbaren Frucht geredet werden, die aus dieser großen und schmerzvollen inneren Auseinandersetzung hervorging und die auch für uns ihre Bedeutung hat. Sie betrifft die Rolle der Vernunft. Wir erinnern uns, Newman wollte nach seinem Bekehrungserlebnis nicht aufgrund dieser Erfahrung handeln, so überwältigend sie auch war, sondern die Entscheidung ganz der vernünftigen Einsicht überlassen. Am Ende sah er dann die Vernunft, wie sie wirklich ist und sich in der Geschichte bewiesen hat. Und er stellte fest, ich zitiere, dass sie in der Sache der Religion geradewegs zum Unglauben neigt. Keine Wahrheit, und mag sie noch so heilig sein, kann sich ihr gegenüber auf die Dauer behaupten. Das war der Grund, dass zu der Zeit, als unser Herr erschienen ist, in allen Teilen der heidnischen Welt, in denen der Intellekt rührig und erfolgreich gewesen war, die letzten Spuren des religiösen Wissens früherer Zeiten am Erlöschen waren. Ende des Zitats. Man könnte meinen, hier spreche Newman von unserer Zeit, von der Entwicklung des Atheismus und des Agnostizismus in Europa und der westlich geprägten Welt. Als Mittel gegen diese zerstörerische Wirkung der menschlichen Vernunft hatte Gott eine Macht errichtet, so begriff Newman, ich zitiere, die mit dem Vorzug der Unfehlbarkeit in religiösen Fragen ausgestattet ist. Ende des Zitats. Das heißt, die Kirche. Seine Forschungen hatten ihm gezeigt, dass Autorität und Privaturteil im Miteinander und gegeneinander die Religionsgeschichte bestimmen. Und nur in der Weite der katholischen Gemeinschaft finden beide ihren Platz in diesem, ich zitiere, furchtbaren und nie endenden Zweikampf. Ende des Zitats. Die Kirche, sagt Newman, ist eine geistige Werkstätte, in der das Rohmaterial der Menschennatur, das so vortrefflich, so gefährlich und für die göttlichen Absichten doch so geeignet ist, umgeschmolzen, veredelt und gestaltet wird. Ende des Zitats. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Heute geht es in der Sendung Spiritualität um Konversionen. Heute der erste Teil um Kardinal John Henry Newman. Zu Gast bei uns Dr. Helga Böse aus Bonn. Den Anfang macht heute Herr Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böse. Grüß Gott, Frau Böse.
Grüß Gott.
Einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Was mich interessieren würde, wie weit hat Henry Newman auch Sir Thomas More auch bewegt? Und auch der John Fisher, wo ja unter Heinrich den VIII. Hingerichtet wurden. Können
ja,
Sie da was sagen?
Das hat er getan. Also er hat sich auch auf Thomas Morus berufen und auf John Fisher, also den einzigen Bischof in England, der damals die Lehre der Kirche vertreten hat und ebenfalls hingerichtet worden ist.
Na, herzlichen Dank, weil ich Thomas Morus und John Fisher schon lange verehre. Und da freut mich, dass er auch durch diese zwei Gestalten auch zum katholischen Glauben vielleicht auch mitgekommen ist.
Ja, vor allen Dingen ist er durch Thomas Morus dazu gekommen, sich näher mit der Frage nach dem Gewissen zu beschäftigen. Mhm. Und er hat ja vom Primat des Gewissens immer gesprochen. womit allerdings ein Gewissen gemeint war, das nicht freischwebend ist, wie bei uns heute so. Man kann tun, was man möchte, weil es einem so einfällt, sondern ein Gewissen, das wirklich am Glauben geschult ist und auf den Glauben hin verpflichtet ist.
Ich danke Ihnen herzlich und viele Grüße nach Bonn.
Vielen Dank.
Danke, auf Wiederhören, Herr Natterer. Frau Dr. Böse, Sie haben gerade das Thema schon angeschnitten, Gewissen, Primat des Gewissens, am Glauben geschult und verpflichtet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Lehre von ihm. Sagt er etwas, gibt er einen Ratschlag, wie man diese Stimme des Gewissens besser verstehen kann oder hören kann?
Ja, also Sie sehen ja, dass er selber davon spricht, dass er eigentlich jahrzehntelang einem irrigen Gewissen, mit bestem Gewissen, einem irrigen Gewissen gefolgt ist. Ich würde denken, genauso ist es dem Apostel Paulus gegangen. Der hat auch nach bestem Gewissen gehandelt und die Christen verfolgt. Es bleibt eigentlich nur, immer wieder zu versuchen, nach dem Willen Gottes zu fragen. Also das hat Newman getan. Er hat sich bei allem, was er unternahm, gefragt, ist das der Wille Gottes? Und mehr, glaube ich, ist nicht möglich. Also man darf natürlich den Willen Gottes dann nicht so mit seinem eigenen verwechseln, nicht? Das geschieht ja leicht.
Mhm.
Ja. Mit den eigenen Wünschen.
Ja. Also die Unterscheidung der Geister dann ein ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich in diesem.
Ja, und Jünger hat zum Beispiel in einem, er hat sich ja sehr für die Rolle des oder die Ausbildung des Laien, der Laien eingesetzt, damit auch sie ihre Rolle in der Kirche spielen und übernehmen könnten. Und ist damit mit den Bischöfen, katholischen Bischöfen jetzt, in große Schwierigkeiten geraten. Das wurde damals gar nicht gerne gehört. Man hat ihn auch in Rom angeschwärzt deswegen. Und er hat in einem Brief gesagt, ich habe Recht, aber ich vertrete hier offenbar etwas, was nach Gottes Willen jetzt noch nicht dran ist, vielleicht in 100 Jahren. Und damit hat er ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
Mhm.
Also das heißt, es gehört auch dazu, dass man sich dann immer wieder dem Spruch der Kirche unterwirft. Er hat gesagt, ich unterwerfe mich im Gehorsam. Allerdings hat er sich geweigert, seinen Verstand zu unterwerfen. Er hat sich unterworfen im Gehorsam. Er hat entsprechend gehandelt bzw. geschwiegen. Aber man konnte ihm nicht das Denken verbieten.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der dann ja auch im Zweiten Vatikanischen Konzil besonders betont wurde, die Rolle der Laien, die Mission der Laien. Und soweit ich mich erinnere, hat auch Papst Benedikt das, glaube ich, bei seinem England-Besuch unterstrichen, diesen Punkt über die Laien, was John Henry Newman da gesagt hat.
Ja.
Könnten Sie da zu diesem Punkt noch etwas sagen, was er da genau so gewünscht hat?
Also er hat einfach die Verantwortung der Christen für die Kirche überhaupt gemeint. Also für ihr eigenes Christsein. Und dieses wirkliche, echte Christsein kann eigentlich nur im Rahmen der Kirche stattfinden. Also nicht gegen sie. Und er fand, damit die Laien ihre Rolle spielen können, muss man sie ausbilden. Also er hat immer wieder versucht, neben seinem Oratorium eine Schule gegründet. Er hat ja diese Dubliner katholische Universität geleitet und hat dort immer wieder versucht, die Leute zu unterweisen in dem, was Lehre der Kirche ist. Denn sonst können sie eben nicht urteilen. Ich behaupte jetzt mal so etwas pauschal, daran kranken wir heute. Wir werden zu wenig unterwiesen.
Mhm.
Und dann fällt uns alles, dann gucken wir halt, wie funktioniert es heute ringsum sonst bei Staat und ähnlichen Unternehmen. Und wir setzen dann die Kirche damit gleich und das geht nicht.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Dr. Rischawe aus Durach. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Liebe Frau Dr. Böse, ich möchte mich herzlich bedanken. Ich habe mit ganzem Herzen zugehört. Wir schätzen auch sehr den Kardinal Newman. Und ich glaube, er ist auch unserem Papst so wichtig.
Ja.
Er hat ihm ja auch dieses Amt für die Konvertiten jetzt anvertraut.
Mhm.
Und vielleicht kann ich ganz kurz erinnern, wo unser Papst dort war, im Hyde Park, wo die Jugend zusammenkam. Da hat auch die Herz-Jesu-Litanei mit der Jugend gebetet.
Ja.
Herz-Jesu-Litanei, die aus Hälfte stand. Jetzt am Ende ihres Vortrags musste ich schnell zum Telefon. Es kam ein Anruf aus Kolumbien. Der Pfarrer Hochenau ist auf einer Missionsreise schon lange und er schätzt auch so sehr den John Henry Newman. Bitte schließen Sie auch den Herrn Pfarrer ein.
Ja, tue ich gerne.
Ins Gebet. Und wir bleiben auch mit Ihnen verbunden. Ich war katholisch getauft, aber ich konnte mit 16 Jahren in Troppau bei den Franziskanerinnen das erste Mal Exerzitien erleben.
Mhm.
Und das ewige Licht in der Kapelle, in einem einfachen Raum, weil die Kapelle zerbombt war. Und da konnte ich auch erkennen, Jesus ist da.
Ja, ja. Das, die Anbetung, die eucharistische Anbetung, die übrigens auch Newman sehr, sehr gepflegt hat, die ist, denke ich, entscheidend für den Glauben.
Ja.
Gut. Danke.
Alle Gaben des Heiligen Geistes Ihnen und bleiben wir verbunden im Gebet.
Ja, gerne.
Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Ja, danke. Ja, wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gerne diese Sendung bestellen möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 96 75 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auf unsere Homepage gehen, unsere Download- und Podcast-Angebot nutzen oder auch auf diesem Wege natürlich CDs bestellen, www.horeb.org. Ich habe es eben gesagt, es ist der erste Teil einer vierteiligen Reihe. Das nächste Mal wird es um André Froissart gehen. Konversionen, der zweite Teil dann nächste Woche. Ihnen herzlichen Dank, Frau Dr. Böse. Alles Gute Ihnen und ja, Viele Grüße nach Bonn.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die Moderation und wir werden uns ja wieder hören. Und bis dahin wünsche ich auch Ihnen alles Gute.
Gottes Danke.
Segen.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch Ihnen, das sagt Marion Kuhl.